Ja, ich habe mir die Luther-Übersetzung dazu rausgesucht. Maren hat die rausgesucht, aber ich habe sie gewählt. Der gute Hirte, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir und dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Jo, das ist recht intensiv, oder?
Ja, wunderbare Verse und Worte, die uns immer wieder tief berühren, die Menschen über Jahrhunderte, ja über Jahrtausende begleitet haben. David aus dem Alten Testament formuliert dieses wunderbare Lied, dieses Gedicht, dieses Gebet. Als ich diesen Psalm gelesen habe, habe ich gedacht, eigentlich wäre der doch vielleicht ein bisschen schöner, wenn man diesen Vers 4 einfach weglassen würde. Ich lese euch das mal vor, wie schön das dann klingen kann. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Du bereitest vor mir einen Tisch, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist doch noch schön, das ist so einladend, so positiv, alles gut. Warum dieser Bruch mit Vers 4? Und ob ich schon wanderte im finstern Tal? Wieso muss auf einmal hier die harte Realität mit reinkommen? Wie kommt David dazu? David, ehemaliger Hirte, amtierender König, spricht von einem finsteren Tal. Im hebräischen Originaltext klingt das noch viel drastischer. Dort ist vom Tal des Todesschattens die Rede. Das heißt von einem Ort, der so schrecklich ist, dass der Tod schon seine Schatten vorauswirft. In der Bibel ist immer wieder die Rede von Dunkelheit, von Finsternis, von Problemen, von Krankheit und Tod. Warum kann man das nicht einfach mal weglassen? Können wir nicht mehr über die Liebe Gottes reden, über das, was sieghaft ist, was gelingt, über Erfolge, über Gottes Macht und dass alles gut geht? Aber es ist, wie es ist. Wir lesen im Alten Testament von Menschen, die in schwierigen Entscheidungssituationen stehen, in Überforderung sich befinden. Wir lesen von ihren Notlagen, von selbstgeschaffenen, aber auch von unverschuldeten. Wir lesen von ihrem Versagen, von ihren Zweifeln und von Krankheit und von Tod. Auch die Menschen Gottes, diese großen Glaubensvorbilder aus dem Alten Testament, sind dafür nicht geschützt. Abraham, Josef, David selbst, die Propheten, Elia, Jeremia, um nur mal einige zu nennen. Und das ändert sich auch im Neuen Testament nicht wirklich. Auch hier wird von dunklen Tälern berichtet, von Versagen, von Krankheit, von Lebensgefahr. Die Jünger Jesu erleben das, die Apostel der ersten christlichen Gemeinde, die Gemeinde selbst. Petrus erlebt das ganz hart, sein eigenes Versagen, als er Jesus verrät und ihn im Stich lässt. Paulus trennt sich nach einem Streit mit einem Missionsmitarbeiter. Paulus wird trotz Gebet seine Krankheit nicht los. Er wird in seinem Dienst als Apostel von der Gemeinde in Frage gestellt. Er wird verfolgt. Er gerät mehrmals in Lebensgefahr. Die christliche Gemeinde wird verfolgt. Jesus selbst erlebt zu Lebzeiten hier auf der Erde, dass sein guter Freund Lazarus stirbt. Im Garten Gethsemane bereitet er sich einsam und allein auf seinen Tod vor und stirbt schließlich unschuldig am Kreuz. Das ist ein dunkles Tal. Ich würde gern mehr lesen von Freude, von Erfolgen. Schließlich hat Jesus durch seinen Tod und seine Auferweckung den Tod überwunden. Hölle, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Was ist mit der Ansicht, dass wenn man nur genug glaubt, betet und kämpft, man nur noch Siege erleben wird? Naja, dann haben wohl die meisten Leute in der Bibel nicht genug oder nicht richtig geglaubt, gekämpft und gebetet. Jemand sagte mal, Gott bewahrt zwar unser Leben, aber er bewahrt uns nicht vor dem Leben. Das meint, dass auch der, der dem guten Hirten folgt, schmerzhafte Dinge erleben kann. Wege gehen kann, die in tiefe Dunkelheit führen. Um im Bild des Hirten und der Schafherde zu sprechen, es gibt Momente im Leben eines Schafes, in dem dem Schaf der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Es Schmerzen erlebt, ein Traum zerplatzt, eine Beziehung zu Ende geht, der Arzt nur noch traurig den Kopf schütteln kann. Es ist unglaublich wichtig, dass die Bibel uns von diesen Menschen und ihren Erlebnissen berichtet. Menschen, die mit Gott unterwegs sind und oft ganz dicht an ihm dran sind. Denn sie zeigen damit, dass solange wir hier auf dieser Erde leben, es gut sein kann, dass wir auch ein dunkles Tal erleben. Dass auch wir Christen davon nicht ausgenommen sind. Und es ist wichtig, dass wir darauf vorbereitet sind. Wenn wir das leugnen, dass es so etwas gibt wie ein dunkles Tal, dann legen wir uns damit nämlich meist nur selber noch eine zusätzliche Last auf und den anderen auch. Und das bringt uns in die Bedrängnis, nicht nur das dunkle Tal zu erleben, sondern auch noch die Frage, habe ich denn nicht richtig geglaubt und nicht genug gebetet, dass ich das jetzt erleben muss? Wie kann das alles sein? Der Apostel Paulus berichtet und beschreibt in Römer 8, warum das so ist. Römer 8, 20. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen und herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Mindestens die Hälfte der Leute, die hier sitzen, wissen, was Geburtswehen sind und wie schlimm das sein kann. Die Welt in Geburtswehen. Paulus schreibt weiter in Vers 23, und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, sogar wir seufzen innerlich, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Und wenn ich das so lese, kommt mir das so vor, als würde ich da innerlich tatsächlich so mitseufzen und sagen, ja genau, das erklärt das eine oder andere tatsächlich. Ihr Lieben, Gott will das Gute. Das bezeugt uns die Bibel, das bezeugen uns Menschen, die mit Gott leben. Gott will das Gute. Er will nicht die Erde oder die Menschheit vernichten. Er will nichts lieber, als alle für sich zu gewinnen. Als sie mit seiner Liebe zu überschütten, in seinen Arm zu nehmen, dafür zu gewinnen, mit ihm an ihrer Seite durchs Leben zu gehen. Gott hat etwas Großartiges für uns vorbereitet, ein Leben in seiner Nähe. Das ist sein Plan und sein Wunsch. Letztlich müssen wir alle durch ein Todestal, bis wir in vollkommener Gemeinschaft diese Nähe Gottes erleben können. Bis dahin gibt es hier auf der Erde immer noch das eine oder andere Tal zu durchleben. Vieles, das meiste sicherlich unverschuldet. Was Paulus kurze Verse nach diesen, die er da geschrieben hat, als Trost formuliert, hört sich dann so an. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Was könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung? Hunger? Armut? Gefahr oder gewaltsamer Tod? Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Mächte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. David formuliert es etwas anders. Er sagt, Ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Bei David ändert sich hier die Anrede. Wenn man den Psalm so liest oder hört, merkt man das gar nicht meistens so. In den ersten drei Versen redet David über Gott. Der Herr ist mein Hirte, er weidet mich, er führet mich. An dieser Stelle, an Vers 4, ändert David seine Blickrichtung. Vom Reden über Gott kommt er zum Gespräch mit Gott. Er spricht Gott jetzt hier in Vers 4 direkt an. Du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab sind es, die mich trösten. So als würde er mit dieser Blickrichtungswechslung sagen, an dieser Stelle hilft jetzt nicht das Wissen über Gott. Das Wissen allein führt nicht weiter, wenn es hart auf hart kommt. Wenn es hart auf hart kommt, wenn das dunkle Tal kommt, dann hilft nur der direkte Kontakt mit Gott. Nur die Begegnung mit Gott. Ich halte das für eine Schlüsselstelle hier in diesem Psalm. Auch in unserem Leben letztendlich. Der Wechsel vom Reden über Gott hin zum Gespräch mit Gott. Vom Wissen über Gott zum Erleben Gottes selbst. Von der Kenntnis, vom Verstehen zur persönlichen Begegnung. Ihr Lieben, nicht das Wissen über Gott ist es, was uns in der Not trägt, sondern die Begegnung mit Gott, der Kontakt zu Gott. Das ist ein riesiger Unterschied, ob ich etwas weiß über Gott oder ob ich mit Gott rechne. Menschen, die tiefes Leid erlebt haben, erzählen manchmal sogar mittendrin, manchmal hinterher, die überraschende Erfahrung, dass Gott im Leid ihnen besonders nahe war und dass er sie beschenkt hat und dass Krankheit nicht automatisch hindert, menschlich und geistlich zu wachsen und dass im Gegenteil sie manchmal Auslöser sind, über das eigene Leben vor Gott neu nachzudenken. Nicht, dass Gott das Leid direkt schickt, aber manchmal erleben wir ihn da tatsächlich besonders tief und einzigartig. Deshalb würden wir nie das Leid suchen. Wir bitten nicht darum, dass Gott uns in Leid führt, damit wir ihn tief erleben. Auf jeden Fall können wir damit rechnen, dass das Leid nicht das Letzte ist, was wir erleben. David formuliert in Vers 4, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. In einem Buch über Psalm 23 von Jörg Albrecht fand ich den Gedanken, der mir tatsächlich nicht wirklich aufgefallen war, dass David nicht schreibt, und ob ich schon endete im finsteren Tal, sondern ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Das ist die gute Nachricht. Dieses dunkle Tal ist nicht die Endstation. Es ist maximal eine Durchgangsstation. Ich wandere da durch. Es ist keine schöne oder erstrebenswerte Station, aber eben keine dauerhafte. Dieses Tal wird ein Ende haben. Und dann ist da nicht mehr das dunkle Tal, sondern das Licht Gottes und Gott selbst. Das ist die eine gute Nachricht. Das Tal ist nicht das Ende. Und das zweite, wir sind nicht allein. Interessanterweise stützt David sich nicht auf ein Versprechen, dass Gott das dunkle Tal beendet oder dass er das in diesem Moment endet. Keine schnelle Problemlösung. Der Trost ist nicht, dass Gott ihn schnell herausführt, sondern der Trost ist, du bist bei mir, Herr. Das ist sein Trost in dem Moment. Der Trost ist die Tatsache und das Erleben, dass auch in den dunkelsten Stunden jemand da ist, der dich nicht verlässt. Und das ist die Erfahrung Davids und vieler Menschen aus dem Alten und Neuen Testament und vieler Menschen früher und heute. Und das ist die Erfahrung des Wesens Gottes. So ist Gott. Der biblische Gott ist ein Gott, der mitgeht. Der sich nicht aus dem Staub macht, wenn es dunkel wird oder wenn es schwierig wird, sondern im Gegenteil, der gerade dann an unserer Seite steht. Und es steht nicht irgendwer an unserer Seite, sondern der Schöpfer der Welt, der da Macht hat, der Liebe ist, der Vater, der Erlöser, der Geist Gottes, der Mächtige. Die Quelle des Lebens, das Leben selber, der Überwinder, der Tröster, der ist an unserer Seite. Gott ist da in unserem persönlichen finstern Tal. Und auch hier gilt, wie ich schon letztes Mal sagte, ich will niemandem einreden, dass es ihm schlecht geht. Wenn es euch gut geht, seid einfach dankbar, super. Aber es gibt Menschen, die durchleben gerade so ein Tal. Vielleicht durch Krankheit oder Einsamkeit oder Überforderung oder Zweifel. Vielleicht durch Langeweile oder durch Trauer. Und vielleicht magst du dir das einen Moment lang vorstellen, dass Gott jetzt in diesem Moment an deiner Seite ist. Er sieht dich an und er ist da. Und vielleicht hat er besondere Worte für dich in diesem Moment. Worte des Trostes und der Ermutigung. Und möglicherweise kommst du ganz schnell aus diesem Tal wieder raus und morgen scheint die Sonne wieder. Super. Halleluja. Schön. Gott führt uns raus. Nicht immer sofort. Und natürlich beten wir darum, dass es schnell geht und dass Gott die Situation ändert. Und wir rechnen damit, dass Gott das kann. In unserem Leben und in dieser Welt. Aber wir wissen, manchmal lässt er uns eine Weile da drin und ist mitten dabei. Ich glaube, dass diese Dinge für uns ganz wichtig sind, dass wir uns darauf vorbereiten und wissen, das ist nicht die Katastrophe, das dunkle Tal. Die Katastrophe wäre, dann nicht mehr mit Gott zu rechnen. Es gibt im Psalm 73 diese wunderschöne Stelle, wo jemand in großer Not und Ungerechtigkeit sagt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Nicht ich halte dich, nicht ich bin so stark, ich schaffe das, ich glaube an dich. Sondern weil du mich hältst, deshalb bleibe ich an dir. Das ist der gute Hirte, der seine Schafe nicht alleine lässt. Und manchmal hilft es wahrscheinlich, sich tatsächlich in diesem tiefen Tal das einmal vorzustellen, sich Ruhe und Zeit zu nehmen und zu hören, gibt es Worte Gottes, die er mir sagen möchte? Und wenn das alleine nicht geht, dann nimm dir jemanden und sag du, ich höre Gott nicht mehr, ich spüre ihn nicht. Hast du Worte von Gott für mich, für diese Situation? Dafür sind wir Gemeinschaft, damit wir da nicht alleine sind. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber macht deutlich, dass der Kern aller Psalmengebete nur aus zwei Buchstaben besteht, aus du. Und er formuliert, als Gott, als du natürlich, wo ich gehe, du, wo ich stehe, du, nur du, wieder du, immer du, 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 du. Ergeht es mir gut, du, wenn es mir weh tut, du, 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 Himmel, du, Erde, du, oben, du, unten, du, wohin ich mich wende, an jedem Ende, nur du, wieder du, immer du, 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 du. Wenn wir uns daran erinnern, in dem tiefen Tal, dass da ein Du ist, und zwar nicht irgendein Du, sondern der Schöpfer der Welt, der uns liebt, dann spüren wir hoffentlich, dass wir eben da nicht alleine sind. Und diesem Du, diesem Gott, diesem Herrn der Welt, dürfen wir uns immer wieder nähern. Auf sonnigen Wegen und in dunklen Tälern. Er ist da, der gute Hirte. Amen. Lasst uns einen Moment der Stille haben.